Vielen Dank, lieber Jonas. Vielen Dank, liebe Conny. Vielen Dank, liebe Renate, fürs Leiten und Christian durch diesen Gottesdienst. Es geht um Wunder heute. Genauer gesagt, der Heilige Geist, dein Wunder. So habe ich diese Predigt überschrieben. Ihr erinnert euch sicherlich noch an unsere wunderbare Jahreslosung. Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch einen neuen Geist. Und ich habe mir vorgenommen, einfach mal ein paar Predigten zu halten, ja, über diesen Geist Gottes. Heute also der Geist Gottes, dein Wunder. Beginnen möchte ich mit zwei kleinen Anekdoten. Ja, wirklich mit zwei kleinen Witzen. Kennt ihr den? Am See Genezareth erkundet sich ein Tourist nach dem Preis für eine Überfahrt. Er bekommt die Antwort, $80. Das ist Wucher. Nein, nein, dieser See ist was Besonderes. Über diesen See ging Jesus zu Fuß. Schlagfertig sagt der Tourist, na, bei diesen Preisen kein Wunder. Und weil es so schön ist, noch ein. Einer Nonne geht während der Fahrt mit ihrem Auto das Benzin aus. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als zur nächsten Tankstelle zu laufen und sich Benzin zu holen. Da sie nur noch Geld fürs Benzin hat, nicht einmal mehr für den Plastikkanister, füllt ihr der Tankwart den Kraftstoff in einen alten Nachttopf. Mit dem geht die Nonne zum Auto zurück. Als sie das Benzin gerade in den Tank füllt, kommt ein LKW vorbei. Der Fahrer hält an, kurbelt das Fenster runter und sagt, Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben. Der ist doch gut, oder? Liebe Gemeinde, ich glaube, von außen betrachtet, belächelt so mancher unseren Glauben. Warum? Weil er wie dieser LKW-Fahrer so oberflächlich seine Schlüsse zieht. Aber seht, die Frage ist doch, was ist in dem Nachttopf drin? Pipi oder Benzin? Was ist in dir drin? Dein Geist und der Heilige Geist? Wow, das wünsche ich dir. Konkret gefragt, aus welcher Kraft lebst du? Aus welcher Kraft lebe ich? Aus welchem Saft? Leben wir nur aus dem eigenen Saft oder aus seinem Saft, in Anführungszeichen? Erstens, der Glaube an Jesus ist für mich ein übernatürliches, kraftvolles Wunder, dass der Heilige Geist wirkt. Und das muss nicht immer so spektakulär sein. Bei mir war das völlig unspektakulär. Ich bin, wie ihr wahrscheinlich wisst, ich erzähle es einfach mal ein bisschen, so in einem ganz schlichten, frommen Elternhaus aufgewachsen, liebevoll. Meine Eltern haben mich mitgenommen in die Gemeinde, in die Baptistengemeinde, zur Sonntagsschule, so hieß das damals, der Kindergottesdienst. Und ich ging da gerne hin und ich fand das cool. Warum? Die Leute haben das geglaubt, was sie gesagt haben, und das hat mich angesprochen. Und ich habe gelernt, kindlich zu glauben. Als ich dann so ungefähr 12 war, kam das Jans-Team nach Wolfsburg, also die 4 Männer da aus Kanada, die so toll singen konnten. Und da gab es eine Tina Blatz am Nachmittag, die hat Kindergeschichten erzählt. Ich fand das cool. Und ich bin da gerne hin. Und am letzten Nachmittag wurde gefragt, wer von euch Kids möchte denn weiter mit Jesus leben? So ganz bewusst, wer will ihn in sein Herz einladen? Ich habe mich gemeldet. Ich wollte und habe zum ersten Mal einen kostenlosen Bibelfernkurs zugeschickt und ich fand ihn richtig spannend. Ich weiß noch, also gut gemacht für Kinder, ich weiß noch, dass ich in dem Kurs das erste Mal was über den Heiligen Geist gelesen habe. Johannes 3, Vers 8. Der Wind bläst, wo er will. Klammer auf, im Griechischen steht für Wind das gleiche Wort wie für Geist. Das ist das Interessante, der Wind, also der Geist Gottes, weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher und wohin er fährt. Woher er kommt, wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Klar, das habe ich nicht wirklich verstanden als Kind. Aber ich habe etwas geahnt von diesen, was ist das nur für eine geheimnisvolle Kraft? Und ich wusste und habe es auch geahnt, den habe ich nicht im Griff. Den hat keiner im Griff. Der weht eben, wo er will. Und dieser Geist fing damals schon an, mich zu prägen und in mir zu wirken. Und das war wichtig. denn ich stand ja kurz vor meiner Sturm- und Drangphase. Und in der bekam ich gewaltige Zweifel. Ich entdeckte in meiner Teenagerzeit und darüber hinaus im Jugendalter, ich sag's mal so, gefährliche Pulverfässer in mir und die machten mir richtig Angst. Ich merkte, dass es in mir Kräfte und Säfte gibt, die ich nicht im Griff hatte. Und da gab's natürlich auch so manchen Ausrutscher. Und trotzdem, da gab's auch den einen Geist, der leitete mich dahin durch. Mit 16 lernte ich dann im IC in Wolfsburg Gott immer mehr kennen. Wir erlebten ja so einen Aufbruch. Also 30, 40, 50, 60, 70, 80 junge Leute waren wir. Wow, da war was los. Und von den 80 jungen Leuten konnten nicht alle glauben. Nein, aber ich war da drunter. Und ich war dann einer von denen, die Gott einfach in den hauptamtlichen Dienst rief. Wir waren zu 10. 10 Leute rief Gott innerhalb von ungefähr 3 Jahren in den hauptamtlichen Dienst. Die einen wurden Diakonissen, andere Pfarrer. Ich bin Pastor geworden. Ich habe mich damals gefragt, warum kann ich glauben und warum so manch andere nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Wind weht, wo er will. Und so heißt es nach einer anderen Übersetzung, kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist Gottes geboren werden. An Jesus glauben ist für mich ein Wunder. Da waren wir als Familie im Januar unterwegs. Wir trafen uns in der Nähe von Berlin und ich dachte, ich höre nicht richtig. Plötzlich erzählt unsere zweitälteste Tochter, Conny, die wird im August 30, sie erzählt vor wildfremden Leuten einfach so, dass sie seit etwa einem halben Jahr Gott in ihrem Leben Raum gibt. Und Gott erfährt wie noch nie in ihrem Leben. Ich denke, hey, was ist denn das? Und mir standen natürlich als Papa sofort Tränen in den Augen. Und ich dachte, hey, ist das cool. Was hat die über Gott alles gehört? Aber dass sie jetzt richtig tiefe, beste, persönliche Erfahrungen macht, ja, das kann ich nicht machen. Für mich ein Wunder. Von Dietrich Bonhoeffer habe ich gelesen, wie er selber dieses Wunder erlebt hat. Das ist nicht groß veröffentlicht worden, aber in einem Brief, sehr persönlichen Brief, schreibt er Folgendes. Ich stürze mich in die Arbeit. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir entdeckt haben, macht mir das Leben schwer. Damals war ich furchtbar allein und mir selbst überlassen und das war schlimm. Dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Achtung, ich hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet, geschrieben und ich war doch noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändig mein eigener Herr. Ich weiß, so schreibt Bonhoeffer, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für eine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Klammer auf, das ist immer das Kennzeichen, aus welchem Saft ich lebe. Wie nötig hast du das Gebet in deinem Leben? Daran erkennst du, aus welcher Kraft du lebst. Klammer zu. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh bei an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das habe ich deutlich gespürt und sogar andere Menschen um mich herum. Und jetzt kommt mein Erlebt, was ich vorhin nicht erzählt habe, sondern jetzt. Freitag vor einer Woche durfte ich beim Kongress christlicher Führungskräfte sein. Es gab ja diese kostenlosen Eintrittskarten für den Abend. Und da habe ich Yassi Erik gehört. Yassi stammt aus dem Sudan. Ist ungefähr so heute um die 50. Er ist in einer sehr großen, sehr konservativen muslimischen Familie aufgewachsen. So hat er erzählt, sein Vater hat allein 6 Frauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Familie ist. Im Alter von 8 Jahren hat er die Koranschule besucht und den Koran mehr oder weniger auswendig gelernt. Und er erzählte, dass er mit Hass erfüllt war. Auf alle Ungläubigen. Dazu zählten für ihn vor allem die Juden und auch die Christen. Es gab einen Christen in seiner Klasse. Und den hat er mit seinen Mitschülern im Wald so verhauen, dass er nicht wusste, ob der wirklich überlebt hat. Dieser Junge kam nie wieder in die Schule. Erschüttert wurde Yassir, dass plötzlich sein Onkel in seine Familie kam. Sein Onkel war Leiter des Geheimdienstes im Sudan und erzählte, dass er Christ geworden ist. Alle waren erschrocken. Dann erzählte dieser Onkel, dass er eigentlich in einer Gemeinde einen Pastor verhaften wollte. Und dieser Pastor erzählte von einem Mann, der Christen verfolgt. Der Onkel erkennt in der Predigt sich. Nach der Predigt geht er mit vorgehaltener Pistole zum Pastor und fragt: Woher kennen Sie meine Geschichte? Der Pastor sagt: Bevor Sie mich erschießen, darf ich Ihnen was aus der Bibel vorlesen? Und er las ihm Apostelgeschichte 9 vor. Die Geschichte von Paulus, wie er sich bekehrt hat. Und dieser Onkel von Jassir bekehrt sich. Jassirs Leben bekommt dann mit 18 eine Wende. Jassir erlebt, wie ein Cousin im Krankenhaus liegt, monatelang, und wie zwei Männer kommen, ihm unbekannte Männer, und für seinen todkranken Cousin im Namen des Gottes der Christen beten. Und sein Cousin erwacht aus dem Koma. Und sein Cousin wird gesund. Jassir bekennt: Ich bin Christ geworden, weil Gott mein Herz berührt hat. Als er sich dann taufen lässt, wird er eher von seiner Familie verstoßen. Stellt euch vor, in einer Zeitung erscheint seine Todesanzeige. Es findet ein Begräbnis statt mit seinem Sarg und seinem Grabstein. Da steht drauf sein Name. Und jetzt wusste Jassir, jetzt muss ich fliehen. Und das macht er auch. Das war 1995. Seitdem hat er seine Familie nie wieder gesehen. 2007 trifft er in Ägypten den Jungen, den er damals mit seinen Freunden im Wald fast erschlagen hat. Der ist mittlerweile Pastor in Ägypten und sagt: Jassir, weißt du was? Seit 10 Jahren bete ich für dich. Leute, das sind Wundergeschichten, oder? Der Heilige Geist, dein Wunder. Alles, was ich sagen will, ist: Wenn du glauben kannst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der dich unendlich liebt, dann hast du ein Wunder erlebt. Und ihr wisst selber, jeder Christ erlebt dieses Wunder anders. Aber eins ist bei allen Christen gleich. Nochmal ein Zitat von Bonhoeffer, er hat das sehr schön formuliert. Er sagt: Gott hat mich ein für alle Mal zu sich bekehrt. Nicht ich habe mich ein für alle Mal zu Gott bekehrt. Gott hat den Anfang gemacht. Schaut, das ist das Wunder. Jetzt könnte man natürlich fragen: Und was für Wunder wirkt der Geist Gottes sonst noch so? Ich habe mich das auch gefragt und mir ist eine Bibelstelle eingefallen. Hebräer 11, Vers 3. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes über den Glauben. Und dann schreibt er: Durch den Glauben in Vers 3 verstehen wir, dass die Welt, also alles, was wir so sehen, ja, auch du und ich, jeder Mensch, den wir da gesehen haben, fantastische Menschen, die Unglaubliches können, tolles Video. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Habt ihr? Bisschen kompliziert, aber sehr herausfordernd. Mit anderen Worten, alles Sichtbare ist ein Wunder. Denn es entsteht ist aus Nicht-Sichtbarem entstanden. Nun, das mutet schon sonderbar an, denn normalerweise meinen wir ja immer, Wunder, das sind nur außergewöhnliche Dinge, die wir nicht erklären können. Genauso definiert Wikipedia das Wort Wunder. Ein Ereignis, heißt es da, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet allgemein etwas Erstaunliches, Außergewöhnliches. Erstaunlich und außergewöhnlich war für mich auch ein kleiner Abschnitt, den ich bei Martin Schleske, dem Geigenbauer, in seinem Buch Herztöne gelesen habe. Er hat ja auch Physik studiert und erzählt in einer Passage von der Quantenphysik. Zitat: Die Quantenphysik hat den geistlosen Materialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts in seinen Grundfesten erschüttert. Denn sie legte nahe, dass Materie im Kleinsten nicht aus Materie besteht, sondern als eine geistige, schwingende Struktur geschieht. Hans-Peter Dürr, der ehemalige Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts und ein Heisenberg-Schüler, nennt denn auch die kleinsten Teilchen des Universums Passierchen. toller Name, oder? Die kleinsten Teile des Universums, noch kleiner als Atome, sind Passierchen. Hey, cooler Name, da passiert was. Wie war das gerade? Hebräer 1, Vers 3. Und alles, was wir jetzt sehen, ist aus dem entstanden, was man nicht sieht. Der Theologe Jörg Zink schreibt, mich hat schon als jungen Menschen die Schöpfungsgeschichte der Bibel seltsam berührt. Da las ich am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Vom ersten Tag bis zum sechsten sprach er immer wieder. Und so entstand die Welt und das Universum. Zink sagt seltsam, Gott macht die Welt nicht, er spricht sie aus. Versteht ihr? In Klammern, er setzt die Passierchen in Bewegung und es passiert was. Klammer zu. Am Anfang, so Zink, war also ein denkender, gestaltender, fantasievoller, liebender Geist. Und dieser Geist ist noch immer die geheimnisvolle, wirkende Kraft in allen Dingen. Und jetzt wird Zink konkret. Es besteht kein Stein auf dieser Erde ohne Geist Gottes. Es wächst kein Baum ohne Geist Gottes. Es dreht sich kein Planet ohne Geist Gottes. Es formt sich kein Blatt ohne Geist Gottes. Es wächst aus dem Zufall des Herbstes keine junge Pflanze ohne Geist Gottes. Also ich finde das toll, wie er das so auf den Punkt bringt, dass alles, was wir sehen, ein Wunder ist. Hans-Joachim Eckstein hat ja dieses Wunder der Schöpfung so wunderbar persönlich formuliert. Ich habe euch das vor einem halben Jahr erzählt, als ich dieses Wort von ihm zum ersten Mal so angesprochen hat. Er hat gesagt, du nimmst persönlich, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Wow. Das heißt nichts anderes, als dass du selber ein Wunder bist. Du bist ein Wunder. Und ich finde, es gibt keine größere Wertschätzung. Es gibt auch keine größere Liebe, als dass ich weiß, ich bin gewollt, Gott gewollt, Wunschkind Gottes. Eckstein fragt in seinem Buch, das so heißt, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Er fragt, wer von uns vermag mit Sicherheit zu sagen, dass er bei seiner Geburt wirklich gewollt war? Wer kann in der festen Zuversicht leben, dass er für seine Freunde und Angehörige nicht nur nützlich und vertraut, sondern bedeutend, liebenswert und unentbehrlich ist? Haben wir jemanden, der sich an uns freut, einfach weil wir da sind? Gibt es jemand, der uns nie wieder vermissen wollte? Wie dem auch sei, von Gott her gilt für dein Leben in jedem Fall die verbindliche Zusage und feste Gewissheit, du. Ja, du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Das finde ich sehr nachdenkenswert. Nein, du musst nicht solche wunderbaren Kunststücke können. Du bist auch so ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Sarah Connor singt mal in einem ihrer Lieder, genauso wie du bist, bist du gut, bist du gemeint. Genauso wie du bist du gemeint. Also bitte nicht vergleichen. In dir ist etwas Kostbares, was es in keinem anderen Menschen so gibt. Nimm's ins Herz. Alles, was ich sagen will, du bist ein Wunder. Du und ich, wir sind etwas Erstaunliches, etwas Außergewöhnliches, wie es in Wikipedia heißt. König David hat dieses Wunder schon vor 3000 Jahren entdeckt. In Psalm 139, 14 betet er, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich glaube, ob Gott auch sonst mit uns und auch durch uns Wunder wirken kann, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, inwieweit wir Gott denn in unserem Leben und Herzen Raum geben. Und ich denke da besonders an Grenzerfahrung. Die meisten Gotteserfahrungen habe ich in Grenzerfahrung gemacht. Ich erzähle noch ein paar nachher. Aber jetzt mal Hand auf Herz, stößt du gerne an deine Grenze? Hast du etwas gerne, nicht im Griff? Hand heben. Keiner. Wir sind also alle gleich, oder? Das ist genau der Punkt. Wir haben die Sache selber gerne im Griff. Markus Meim sagt in seinem sehr lesenswerten Buch Starker Gott, verzagte Gemeinde, einen tollen Satz. Die einzige Berührungsfläche, die Gott mit dir und mir hat, ist unsere Menschlichkeit. Da Das ist es. Unsere Menschlichkeit. Und dann sagt er noch was. Unser geistlicher Armut ist nicht unser größtes Problem, sondern unsere größte Chance. Das größte Problem ist, dass wir ständig vor dieser Armut fliehen, sie ableugnen, verdrängen, verachten und so den Durchbruch aufschieben und unser Elend verlängern. Wir haben eine tiefe Angst davor, unser Elend einzugestehen und radikal Gott das Ruder in die Hand zu geben. Ist es nicht so? Wie viele Jahrzehnte habe ich gekämpft gegen die Dinge, die keiner wissen durfte? Wie viele Jahrzehnte? Ich wollte immer toll sein, fromm sein, weiß ich was für ein Käse, sage ich jetzt ganz bewusst. Aber da, wo Gott an meine Wirklichkeit heran darf, so wie ich wirklich bin, da erlebe ich ihn. Provokante Worte, ich weiß es. Aber Jesus liebt, glaube ich, Provokation. Ich erinnere zum Beispiel nur an Petrus. Wann hat Petrus den Herrn Jesus erlebt? Zum ersten Mal. Er war tief deprimiert, wisst ihr noch? Er hatte die ganze Nacht gefangen und gefischt und nichts gefangen. Petrus rein Frust wurde der Anknüpfungspunkt für eine Gotteserfahrung mit Jesus. Idiotischerweise sagt ja Jesus zu ihm, so mitten am Tag, und jetzt fahr mal raus und werf mal deine Netze aus. Also ich hätte so gern gewusst, was der Petrus gedacht hat. Wir wissen es nicht, aber eins wissen wir. Hey, der hat gegen seinen Fischerverstand gehandelt. Der hat das einfach nur gemacht, was Jesus sagt. Verstehst du? Wenn Jesus dir etwas sagt und du machst das, einfach nur, weil er es sagt, dann machst du eine Gotteserfahrung. So ging es dem Petrus. Er konnte es nicht glauben. Ihr kennt ja diese Geschichte, dass er die ganzen Fische gar nicht allein einsammeln konnte und seine Freunde kamen und beide Boote wären fast untergegangen und dann heißt es in der Bibel, Petrus erschrak. Heilige Ehrfurcht erfasste ihn und Petrus hatte den Eindruck, Moment mal, ich und Jesus, das geht gar nicht, das passt gar nicht. Und Jesus sagt, und genau das ist es. Er war da ganz anderer Meinung. Hab keine Angst, Petrus, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Wohl uns, wenn wir Jesus mehr glauben als unseren Zweifeln und Bedenken. Ihr glaubt ja gar nicht, was meine Mutter für Zweifel und Bedenken hatte, als ich in den hauptamtlichen Dienst gehen sollte. Der Kerl, der ist so weich, so liebevoll und auch weiß ich was. Also ich meine, ja, zart halt, das wollte ich eigentlich sagen. Lasst mich kurz ein paar Wunder erzählen. Für mich sind das Wunder, die ich so verstehe. Verwunderung, ihr kennt ja meine Geschichte ein bisschen, ist für mich allein die Tatsache, dass Gott mich auf dem Arbeitsamt durch einen Nichtchristen in einem Berufsberatungsgespräch berufen hat in den hauptamtlichen Dienst, der mir dann gesagt hat, gehen Sie mal nach Tabor, nach Marburg, in die Bibelschule da. Gehen Sie mal dahin. Ich dachte, wie, was? Verwunderung, Erstaunen finde ich, wie Gott aus einer meiner größten Schwächen, jetzt verrate ich euch was, eine meiner größten Schwächen war zu lesen. Oh Mann, erste Klasse, ich werde es nie vergessen. Es war so ein Graus. Ich habe mir einen abgebrochen. Furchtbar, furchtbar. Und ich lese heute so gerne. Ich habe so viel dadurch erfahren von Gott. Und ihr wisst, wie sehr man sowas auch als in meinem Beruf braucht. Für mich ist das ein Wunder. Also ich schüttle heute noch den Kopf, wenn ich daran denke, dass Gott ein Greenhorn, kommt gerade aus der Schule, gebraucht, aus der Bibelschule, um Zeltdiakon zu werden und nach zwei Saisons sogar Zeltmeister. Und dann bin ich mit diesem 500-Mann-Zelt durch Deutschland getigert. Unglaublich. Musste mein LKW bestellen und das Ganze managen, Auf-, Abbau und Abendprogramm und Kinderbetreuung. Sag mal, wie ging das eigentlich? Wie war das möglich? Ich habe ja eigentlich solche Hände, ja? Aber da waren viele andere. Für mich ist das ein Wunder. Wie war das eigentlich möglich, im Alter, im zarten Alter von 24 Jahren, 8 Jahre Pastor dreier Seniorengemeinden gewesen zu sein? Wie war das? Die haben mir zugehört. Ich kann es gar nicht fassen. Ich hätte Enkel von jedem sein können. Und überhaupt, was das Predigen anging, das ist für mich ein Wunder. Ich verrate euch noch was. Die ersten Male hatte ich immer so viel Angst vorm Predigen. Es war mir so schlecht. Ich habe mich regelmäßig zu Hause übergeben, bevor ich in der Gemeinde auf die Kanzel ging. Für mich ist das ein Wunder, dass ich heute gerne predigen kann und mich nicht mehr übergeben muss. Und wie hat Gott das hingekriegt, dass es in der kleinsten dieser drei Seniorengemeinden nach 8 Jahren einen höchst lebendigen Jugendkreis gab. Diese Gemeinschaft konnte mich damals nur zu 1/3 bezahlen. Sie hat heute einen Hauptamtlichen. Und ich bin später, lange, lange nach mir, gab es andere Nachfolger, 3 jungen Menschen begegnet, die Gott aus dieser veralteten Gemeinde in den hauptamtlichen Dienst gerufen hat. Also da sind junge Leute nachgekommen. Für mich ein Wunder. Und mit Verwunderung und Erstaunen nehme ich einfach zur Kenntnis, dass ich, ein absoluter Harmoniemensch, der jedem Konflikt aus dem Weg geht, von Gott angeleitet wurde, Konflikte auszuhalten, anzusprechen. Probleme und Schwierigkeiten mit seiner Hilfe zu lernen, ja, zu leben. Und ich bitte Gott, dass er hilft, sie zu lösen. Und so blicke ich erstaunt und verwundert zurück auf 10 Jahre Notfallseelsorge in katastrophalen, furchtbaren Verhältnissen. Wie war das nur möglich? Das alles und noch viel mehr sind für mich Wunder, die der Geist Gottes gewirkt hat. Das war nicht mein Saft. Das war seine Kraft. Und es geht mir im Grunde genommen wie dem Petrus, dass ich nur staunen kann, wie Gott Wunder wirkt. Ich schließe mit einem Wort Gottes. Vor 40 Jahren gab mir der Pastor meiner Heimatgemeinde in Wolfsburg zum Abschied ein Wort mit auf dem Weg. Ein Wort, das mich bis heute begleitet. Übersetzung Neues Leben, Philipper 4, Vers 13. Denn alles ist mir möglich durch Christus. Das ist mein Geheimnis, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und ich hoffe doch, er ist auch dein Geheimnis. Wahrlich, der Heilige Geist sagt nämlich zu mir und zu dir, ich bin dein Wunder. Du kannst dich wundern. Wunder geschehen heute, hier und jetzt, durch mich und durch dich. Dein Heiliger Geist. Letzte Frage. Wie wär's? Willst du diesem Geist Gottes nicht noch ein bisschen mehr Raum in deinem Leben geben? Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr Jesus, ich kann nur staunen, was du und der Heilige Geist schon getan hast, tust und noch tun willst. Und so gewinn du noch mehr Raum in mir und in jedem, der hier ist und das auch will. Ja, lass uns doch erleben, wie Menschen zum Glauben an dich finden und im Glauben an dich gestärkt werden, auch durch uns. Und dich hier in dieser deiner Gemeinde loben und preisen. Und stärke bitte unseren Glauben und unser Vertrauen, wo wir gerade überhaupt nichts von dir wahrnehmen. Hilf uns, dass unser Frust zur Berührungsfläche mit dir wird, wie beim Petrus. Ja, gewinne du mit deinem Wort und Geist in uns und durch uns noch viel mehr Raum. Danke, dass du unser Gebet hörst. Im Namen Jesu. Amen.